Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Das muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die...
1993 veröffentlichten die Ärzte den Song Schrei nach Liebe und kamen auch als Band wieder zusammen. Der SV Darmstadt 98 stieg in die damals drittklassige Oberliga ab und es sollte über 20 Jahre dauern, bis man wieder in der zweiten Bundesliga spielte. Dort hält man sich seitdem dauerhaft, inklusive 2 Aufstiegen in die Bundesliga. Matthias Kneifel vom Kickschuhblog und dem Podcast Hoch und Wald bringt Yannick die Entwicklung bei den Lilien näher. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zum SV Darmstadt 98 und ja, den Gast, den ich heute hier habe, den habt ihr schon häufiger gehört, unter anderem auch im Rasenfunk. Er ist auch beim Podcast Hoch und Weit zu hören, betreibt den Kickschuh-Blog. Moin Matthias.
Moin Yannick.
Schön, dass du da bist. Ja, wir würden einfach, glaube ich, direkt reinstarten und den Diskografiebogen oder den Zeitrahmen würde ich insofern abstecken, dass wir einmal auf unser letztes Aufeinandertreffen gucken. Und da gehen wir zurück in den Mai 23. Es war der 31. Spieltag der damaligen Zweitligasaison. Die Torschützen zum 3-0 Auswärtssieg erspare ich dir jetzt. Aber es ist vielleicht insofern ganz interessant nochmal, weil ihr eigentlich mit einem Sieg den vorzeitigen Aufstieg hättet klar machen können, weil ihr dann 10 Punkte auf diesen anderen Verein aus Hamburg gehabt hättet und die euch nicht mehr hätten einholen können. Das haben wir euch ein bisschen verhagelt. Es sollte aber am Ende trotzdem reichen. Ihr seid punktgleich mit Heidenheim als Zweiter damals aufgestiegen. Nur ein Punkt dahinter der HSV. Ja, von daher haben wir es euch ja nicht ganz vermiest.
Vielleicht kann ich da noch was anfügen. Also das ist mir natürlich auch sehr präsent, dieses Spiel, weil im Endeffekt war alles bereitet und es war im Endeffekt zu perfekt. Also es wäre zu perfekt gewesen, wenn tatsächlich der Aufstieg dann schon fix gemacht worden wäre mit dem ersten Matchball. Und da hat St. Pauli uns schon ein bisschen abgekocht bei diesem Spiel. Die Erwartungshaltung war bei uns. Ihr hattet auch noch ein paar Aktien mit, oben ran zu rutschen. Insofern war dann für mich so der Abend, weil es war ein Freitagabendspiel, so ein bisschen unter der Prämisse, wir hatten doch mehr Druck, was zu machen als ihr. Und ihr habt es da ganz locker weggespielt. Also nicht ganz locker, aber sehr souverän. Und ich hatte mir auch nochmal angeguckt, wie damals so die Torschützen waren. Und wenn das letzte Tor durch David Otto erzielt wird, dann sagt es vielleicht auch schon, wie dieses Spiel lief. Also es hat viel geklappt bei St. Pauli und bei Darmstadt damals nicht so viel. Und dann haben wir uns tatsächlich im darauffolgenden Spieltag nochmal eine Auszeit genommen, indem wir in Hannover verloren haben. Und haben uns dann so am vorletzten Spieltag der Saison 22-23 mit einem mühsamen 1:0 gegen Magdeburg doch so über die Ziellinie geschleppt. Und was mir zur damaligen Saison noch zur Hinrunde einfällt, da hatten wir bei euch 1:1 gespielt und da war ich mit meiner Familie da, also 2 Kids und meine Frau und ich. Und nach dem Spiel, das war, meine ich, ein Samstagabendspiel, waren wir dann auch noch hinterm Stadion bei einem Döner kurz was essen, standen draußen und dann kamen 2 St. Pauli-Fans vorbei und am Ende des Gesprächs hatten meine Kinder einen St. Pauli-Beanie und einen St. Pauli-Sportbeutel geschenkt bekommen. Also das war dann auch nochmal ein schöner Abschluss des Abends, der damals 1:1 ausging auf dem Feld, aber war einfach auch ganz angenehm, so wie ich St. Pauli bislang auch kennengelernt habe als Gästefan. Wenn man jetzt vielleicht nicht vom falschen Verein kommt, ist man da durchaus gerne gesehen als anderswo. Das finde ich schon mal ganz nett.
Schöne Anekdote auf jeden Fall, das kann ich aber nur zurückgeben. Also ich war jetzt auch schon mehrmals in Darmstadt zu Gast und habe da eigentlich auch nie negative Erfahrungen gemacht. Gibt ja auch eine Freundschaft zwischen den Skinheads beider Vereine. Ja, von daher ist es da auch immer ganz schön. Deshalb, also das ist einer der Vereine, wo ich gesagt habe, okay, zweite Liga Abstieg ist blöd, aber ja, mal wieder nach Darmstadt fahren, das hat mich dann so ein bisschen versöhnt neben ein paar anderen Vereinen, wo ich ganz gerne hinfahre. Aber lass uns mal zurück zum Zeitstrahl kommen sozusagen. Ich würde das dann ganz gerne quasi abbinden mit dem letzten Spieltag der vergangenen Saison, wo ihr auch wieder zu Hause 0:2 gegen den SC Paderborn verloren habt und die dadurch den Relegationsplatz erreicht haben, der ja am Ende dazu reichen sollte, dass sie den VfR Wolfsburg endlich in die zweite Liga geschossen haben. Von daher also erst den Aufstieg an diesem Spieltag verpasst durch unseren Auswärtssieg und dann... ja, ihr seid am Ende Fünfter geworden, kann man vielleicht noch dazu sagen. Von daher, ich glaube, Spiel oder Liga entscheidend war, das war die Partie nicht mehr, außer für den SC Paderborn. Ihr hattet da vorher schon abreißen lassen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Genau, das wäre so die Klammer, die ich ziehen würde. Und dann kannst du uns gerne jetzt mal abholen, was wir in diesen gut 3 Jahren alles verpasst haben beim SVD.
Ja, wir haben eine sehr vermaledeite Erstligasaison absolviert, chancenlos, auch ein bisschen mutlos. Also hatten uns da auch auf der Transferebene nicht sonderlich glücklich angestellt, hatten mit Patrick Pfeiffer, das war absehbar, aber dann auch mit Philipp Tietz, das war eher kurzfristig, 2 Säulen der Aufstiegself verloren. Und ich hatte dann auch im Anschluss, weil ich beim Stadionmagazin mitschreibe, vor den Spielzeiten immer auch Interviews mit dem Thorsten Lieberknecht damals. Und der meinte auch, dass der Abgang von Philipp Tietz für ihn schon so mitten eine Facette war an der nicht geglückten Erstligaspielzeit, weil er so ein Charakter wäre, der auch eine dunkle Kabine mit Licht erleuchten kann. Also der einfach auch die richtigen Worte findet oder auch einen guten Draht zu allen hat. Und die Personalie fiel weg und dann hatten wir uns auch mit den Transfers, die zu uns gekommen sind, nicht so ganz gut angestellt. Und deshalb war diese Erstligaspielzeit wirklich vermaledeit und hat auch bei den Lilienfans so Narben hinterlassen, dass man durchaus mit einer Zweitligaspielzeit besser leben kann, als nochmal dieses Gefühl des total unterlegenen Clubs in der ersten Liga erleiden zu müssen. Da habt ihr euch ja vor 2 Jahren wesentlich besser angestellt mit einer sehr kompakten Defensive oder vor einem Jahr, also ich rede von der vorletzten Spielzeit. Mhm. Und das ist uns nie geglückt. Und dann sind wir runter in die 2. Liga, haben dann auch einen Kaderumbruch bewältigen müssen, haben uns dann auch sehr schnell erstmal wieder auf die 2. Bundesliga einlassen müssen, was nicht so gut geklappt hat. Thorsten Lieberknecht war dann nach 4 Spieltagen Geschichte. Dann kam Florian Kohfeldt, hat sehr schnell den Club zurück in die Spur geführt und dann in der Rückrunde wieder ein bisschen abreißen lassen müssen. Also sprich die 1. 2. Liga-Spielzeit, in dem Sinne auch eure 1. Erstligaspielzeit, die war in Darmstadt davon geprägt, in der Liga keinen Schiffbruch zu erleiden, also sprich an der Zweitliga-Zugehörigkeit festhalten zu können. Und das hat schlussendlich geklappt. Und im letzten Jahr waren wir für meinen Begriff lange, lange auf einem sehr guten Weg, eine sehr gewichtige Rolle zu spielen im Aufstiegskampf. Und irgendwann war März und es war gefühlt der Stecker gezogen. Und dann, wie du schon beschrieben hast, war zum Schluss gar kein Fuß mehr in der Tür, was den Aufstiegskampf anbetrifft. Das war sehr ernüchternd. Gleichwohl, viele Fans waren damit einverstanden, dass man vielleicht nicht auf die Art und Weise den Aufstieg verspielt, aber dass man zumindest dann doch in der 2. Liga bleibt. Und insofern, ja, jetzt sind wir erstmal in der 2. Liga wieder gut angekommen, haben uns in der letzten Saison gut präsentiert, waren auch lange Zeit ungeschlagen und auch zu Hause bis zu dem Paderborn-Spiel ungeschlagen. Und gegen Hannover hatten wir davor kurz verloren. Also auf den letzten 2 Monaten hin, da hat uns dann doch einiges verlassen an Können, vielleicht auch ein bisschen Glück, aber primär war da nicht mehr viel zu holen. Und insofern sind wir jetzt mit Platz irgendwie 12, glaube ich, und Platz 5 wieder in der Zweitklassigkeit angekommen. Und ich bin gespannt, was uns in der neuen Spielzeit ereilt.
Ja, da schauen wir gleich noch genauer drauf. Also du hast vollkommen recht, erst Platz 12 und dann Platz 5, also durchaus dann schon verbessert. Und ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute euer Saisonfazit gehört und da habe ich so rausgehört, es war vor allem eine fulminante Hinrunde, die euch da hochkatapultiert hat, dass ihr zwischendurch sogar da so an Aufstieg denken konntet, aber die Rückrunde war dann irgendwie ja vergleichsweise der Relegationsplatz nach unten.
Genau.
Was dann am Ende in Platz 5 kulminiert ist. Ne?
Ja, das ist schon erstaunlich, dass man in der Rückrundentabelle Platz 16 einnimmt, aber in der Abschlussrechnung auf Platz 5 liegt. Das zeigt zum einen, wie gut die Hinrunde war, weil da einfach auch schon ein gewisser Puffer war zu Platz 6 und folgende. Aber dass man dann schlussendlich fast, ich glaube sogar punktgleich mit Kaiserslautern einläuft, die ja auch eine alles andere als überzeugende Saison gespielt haben, das war dann schon sehr ernüchternd. Also die letzten 11 Spieltage mit nur einem Sieg, die waren tatsächlich zum Vergessen. Die hatten auch Gründe, wie Florian Kohfeldt auch versucht, das Ganze einzuordnen, weil wir doch bei den Leistungsträgern viele verletzte bis angeschlagene Spieler hatten, die dann entweder nicht mehr so richtig in den Flow gekommen sind oder dann mit ein paar Einsätzen wieder auf der Verletztenliste standen. Und jemand, der mir persönlich ziemlich wehgetan hat, war der Luca Marseiller, der in der letzten Spielzeit gezeigt hat, dass er auch im etwas gehobeneren Profialter von 29 in der 2. Liga mal so richtig angekommen ist. Auch in der, man mag von ihr halten, was man will, aber die Kicker-Notengebung hat ihn auch sehr weit vorne gesehen. Ich glaube, 6. beste Notengebung zum Zeitpunkt seiner Verletzung. Also er war wirklich ein großer Faktor auf der Außenbahn, trickreich, schnell, konnte auch 1-gegen-1 Situationen lösen. Und als er sich gegen Schalke das Kreuzband gerissen hat im Spitzenspiel, da war schon, glaube ich, so ein kleiner Schockmoment auch im Team selbst. Und ab da ging nicht mehr so richtig viel zusammen. Also sie haben manche Spiele auch grob fahrlässig angegangen und verloren, aber oftmals auch Führungen hergegeben. Das heißt, die Rückrunde war durch einfach Ausfälle oder Angeschlagensein von Stammspielern und Leistungsträgern durchzogen und damit kann man schon eine Erklärung geben, warum es dann gar so in die Binsen ging.
Ja, das mit den Verletzungen, das durften wir letzte Saison auch erfahren. Also es war am Ende bestimmt nicht entscheidend dafür, dass wir abgestiegen sind, aber es spielte sicherlich mit rein, dass Leistungsträger auch verletzt waren. James Sands zum Beispiel, Ja, den hätten wir gut gebrauchen können. Hätte es vielleicht am Ende doch noch knapp reichen können, aber das ist natürlich alles jetzt Mutmaßung. Das kommt natürlich dann erschwerend hinzu. Ne? Ich hatte dann auch bei euch gehört, dass irgendwie so Abläufe trotzdem noch gemacht werden, die aber anscheinend immer nicht funktionieren.
Ja, also es gab auch manchmal manche Spiele wie Marco Richter zum Beispiel, die wirken auch zunehmend überspielt, also hat dann einfach auch falsche Entscheidungsfindung meines Erachtens in manchen Situationen getroffen. Also wenn er schießt, hätte er eigentlich besser den Nebenspieler suchen sollen oder umgekehrt. Also da war dann, glaube ich, auch die Frustration ein bisschen präsent, weil man einfach wusste, man hat sich jetzt doch unter Wert geschlagen und dann wird es halt manchmal auch mühselig und dann passt einiges nicht mehr, wie man es zuvor fast wie von selbst bewerkstelligen konnte.
Das stimmt wohl. Dann lass uns doch mal auf die nächste Ebene gucken, auf das Management. Mhm. Du hast ja den Namen Florian Kohfeldt schon häufiger angesprochen, aber nicht nur er ist ja für uns neu sozusagen. Also natürlich kennen wir ihn auch von seinen vorherigen Stationen, aber auch auf der sportlichen Leitungsebene hat sich ja was geändert und da seid ihr ganz froh, dass die Person jetzt auch erhalten geblieben ist. Hol uns mal ab, wer ist denn da so hinter den Kulissen gerade alles am Werk?
Ja, also du meinst höchstwahrscheinlich Paul Fernie als Geschäftsführer Sport. Der war tatsächlich schon länger hier, also als die Erstligaspielzeit sich dem Ende näherte, da wurde er als Sportdirektor geholt, weil damals im Winter relativ unvermittelt Carsten Wehlmann uns verlassen hat. Der ging zurück nach Kiel und dann hatten es die Lilien tatsächlich geschafft, über 3 bis 4 Monate hinweg keinen Nachfolger zu implementieren, was auch zeigte, dass der Verein damals noch nicht so wirklich auf der Höhe war. Und Paul Fernie kam damals aus Wiesbaden, hat aber auch einen sehr interessanten Werdegang oder Lebenslauf. Also ist Brite, kam dann über mehrere Stationen bei englischen Vereinen, wo er auch Jugendtrainerposten und Scout-Aufgaben erfüllt hat, nach Wiesbaden. Absurderweise hat da aber mit einer relativ überraschenden Truppe den Zweitliga-Aufstieg mit initiieren können und wurde dann, wie er mir mal in einem Gespräch sagte, von Ralf Rangnick nach Leipzig eingeladen. Weil sie sagten, ein interessantes Profil, hat mit einer Mannschaft, von der man es nicht erwarten durfte, den Zweitliga-Aufstieg bewerkstelligt, den wollen wir uns mal anhören. Und dann ist er in den Red Bull Kosmos gewechselt und war bei Red Bull New York Chef-Scout und ist dann aber wieder zurück nach Wiesbaden, weil die ihm den Sportdirektorenposten angeboten haben. Das wollte er immer schon mal. Also mag jetzt ein bisschen schiefes Bild sein, von New York zurück nach Wiesbaden zu gehen, aber so war's. Und dann kam er vor dann inzwischen über 2 Jahren nach Darmstadt und ist jetzt dann mit der Vertragsverlängerung vom Sportdirektor zum Geschäftsführer Sport aufgestiegen, also ist in der Hierarchieebene weiter nach oben aufgestiegen, füllt aber nach wie vor eben die Position der sportlichen Verantwortung aus und ist damit auch für das Kadermanagement und Kaderplanung zuständig. Er war dann auch derjenige, der Florian Kohfeldt ans Bölle gelotst hat und ich habe das Gefühl, das Duo der beiden matcht ganz gut. Also es ist oft von, wenn man es medial verfolgt, von einer gegenseitigen Wertschätzung die Rede und ich habe sie jetzt beide unabhängig voneinander schon fürs Stadionmagazin interviewen können. Da ist auch aus den Äußerungen von beiden schon zu entnehmen, dass sie den Verein weiterentwickeln wollen und dass sie ähnliche Vorstellungen haben, wenn nicht gar deckungsgleiche Vorstellungen haben und die auch ein ähnliches Alter haben, die sie also, glaube ich, in vielerlei Hinsicht grün sind und den Verein auf ein anderes Level heben wollen, als er zuvor eingenommen hat. Also insofern, das ist schon ein Tandem, das prägend ist und wahrscheinlich auch in der Rückbetrachtung, wenn sie mal nicht mehr da sind, ihre Spuren hinterlassen werden. Und Florian Kohfeldt ist sicherlich sehr viel bekannter als Paul Fernie. Und wenn ich so mit anderen oder Fans anderer Vereine spreche, dann höre ich immer noch so eine gewisse Skepsis raus. Also ich glaube, er ist einfach ein Charakter, der polarisieren kann und er ist ja auch früh hoch geflogen und dann tief gefallen. Und ich glaube, das ist auch so eine gewisse deutsche Spezialität, dass man dann auch gerne, wenn mal jemand gestürzt ist, ihn nicht mehr so wertschätzt. Ich beobachte das eigentlich ziemlich neutral. Also er hat schon die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt, hat auch Spieler selbst weiterentwickelt, was darin gipfelte, dass wir jetzt derzeit schon wohl bei einem Transfer Erlös von über 10 Millionen liegen. Natürlich haben wir auch wieder in neue Spieler investiert, aber das ist absolut außergewöhnlich, dass Darmstadt überhaupt Transfereinnahmen generiert und dann auch in der Fülle. Sicherlich kann man es auf die beiden auch zurückführen. Also Fernie, der schlau scoutet und verpflichtet, und Kofeld, der was draus macht. Gleichwohl waren in den beiden zurückliegenden Saisons die Rückrunden sportlich gesehen eher enttäuschend. Also das heißt, Kofeld muss noch nachweisen, dass sein Team auch über eine ganze Saison auf dem Level halten kann, wie er es phasenweise immer tut. Und deshalb, womit ich münden wollte, ist im Endeffekt dieser Transfer erlöst, der schon zeigt, was er hier doch bewirkt und bewirken kann.
Okay, also dann doch mehr Geschichte mit Darmstadt als die neue Position der sportlichen Leitung jetzt seit Anfang des Jahres.
Mhm.
Genau, danke für den Werdegang, der ja wirklich ein bisschen kurios ist.
Definitiv.
Aber wenn ich dich so richtig verstehe, sitzt Kofeld erstmal noch fest im Sattel, vorausgesetzt die Ergebnisse stimmen jetzt bald zum Start der Saison, oder wie würdest du das einordnen?
Völlig. Also beide haben ihre Verträge verlängert, beide im Mai. Und da ist nicht davon auszugehen, dass Fernie plötzlich seine Wertschätzung für Kofeld verliert. Wie du schon andeutest, man muss abwarten, wie die doch sehr rund erneuerte Mannschaft in die neue Saison startet. Sollte man, würde ich mal behaupten, bis zur ersten Länderspielpause gar nicht so recht vom Fleck kommen, dann wird sicherlich das Umfeld unruhiger und dann kann man sich vielleicht gewissen Mechanismen nicht ganz erwehren. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die Wertschätzung der beiden zueinander ist absolut gegeben, und es würde mich schwer wundern, wenn Fernie schnell die Nerven verliert. Also ich gehe davon aus, dass Kofeld hier einen Stein im Brett hat, und beide waren sich auch bewusst, an so einem kleineren Standort wie Darmstadt, da muss man auch Transfererlöse erzielen. Das haben sie in einer beeindruckenden Form gemacht. Wie gesagt, noch ist das Transferfenster gar nicht zu Ende. Es deutet sich ein weiterer Abgang an, vielleicht noch ein zweiter, dann landet man deutlich über der Summe, die ich vorhin gesprochen habe. Auch wenn man dann wiederum Gelder investiert, dann wird es nicht so sein, dass man die vollends wieder in neues Spielerpersonal packt, sondern dann wird man auch in die Infrastruktur noch ein bisschen was reinlegen oder einfach auch auf die Festgeldkonto, auf das hohe Konto sozusagen. Das heißt, Kofeld hat gezeigt, dass da an der Stelle sich massiv was tut. Letztes Jahr im Sommer ist Clemens Riedel als einer der wenigen, die es aus dem eigenen Unterbau in die Profimannschaft geschafft haben, zu Espanyol Barcelona gewechselt, auch für einen Millionentransfer. Auch das war sehr ungewöhnlich für Darmstädter Verhältnisse. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da tut sich was massiv. Das tut einem Verein wie Darmstadt auch gut, wenn er an der Stelle ein bisschen Speck ansetzen kann. Und wie gesagt, das wird nicht gleich alles wieder in den Kader fließen. Man weiß auch drumherum, dass man Ausgaben bedient und investiert. Und deshalb glaube ich, mit den beiden hat man schon wirklich Personalien bei der Hand, die den Verein wirklich spürbar professionalisieren. Das, was erstmal vom Stadion, wenn man es besucht, früher und heute sich augenscheinlich getan hat, das tut sich, glaube ich, jetzt auch hinter den Kulissen auf der Geschäftsstelle.
Okay, dann sind wir gespannt, ob die beiden als Duo das so halten können. Ich meine, Verträge sind ja gerade im Fußball auch immer so eine, ja, sind auch schnell hinfällig. Also gibt ja auch genug Vereine, die noch
völlig
ehemalige Funktionäre beschäftigen, obwohl die schon lange nicht mehr wirklich tätig sind.
Ja.
Und klingt für mich jetzt auch so, als wenn das so ein zusammenhängendes Duo ist, dass, wenn der eine scheitert, dann auch der andere wahrscheinlich gehen muss.
Vielleicht würde ich es nicht sagen. Also ich glaube, bei Paul Fernie weiß das Präsidium schon, was sie auch an ihm hat. Und das war auch in den Gesprächen sowohl mit Fernie als auch mit Kofeld, glaube ich, vom Präsidium transportiert worden, dass man gesehen hat, durch diesen Aufstieg in die Bundesliga und dort einfach konkurrenzlos schlecht gewesen zu sein, dass man, wenn man so weitermacht, also zwar als disziplinierter Zweitligist, aber vielleicht nicht sonderlich ambitionierter Zweitligist, der dann dennoch hochgegangen ist, dass man so nicht weiterkommt. Also man muss einfach Strukturen und Werte im Verein verankern, die es ermöglichen, ja, ein gewisses Level nicht zu unterbieten, wenngleich beide nicht müde werden, zu sagen, unabhängig voneinander, dass Darmstadt, was das Budget anbetrifft, nicht vorne mitspielt. Also die siedeln Darmstadt deutlich in der zweiten Tabellenhälfte an, was die Budgets anbetrifft. Kann ich jetzt weder dementieren noch sonst was. Auf jeden Fall waren sie da beide sehr klar in ihrer Aussage. Und damit hängt auch zusammen, dass beide wissen, sie müssen im Endeffekt überperformen, um Darmstadt in der Tabelle gut zu positionieren. Aber der Verein hat gesehen, so wie es vielleicht dann war. Also man hat sich natürlich nach dem märchenhaften Aufstieg erstmal in der zweiten Liga gehalten, ist sogar eben nochmal hoch in die erste Liga. Aber das zu halten war schon gut, aber das ist eben auch kein Selbstläufer. Deshalb musste man sich weiterentwickeln und es ist sicherlich auch mit Schmerzen verbunden, dass man gewohnte Pfade verlässt, um anderswo einfach neue Wege zu gehen, die dann erfolgsversprechend sein können. Und deshalb der Verein des Willens, hier auf solche Profis von außen zu setzen, die ein gesundes Mindset haben, die ihr Geschäft verstehen, die aber auch keine Zampanos sind. Also die sich dann auch mit den Begebenheiten, die hier in Darmstadt sind, nicht zufrieden geben, aber sie anerkennen, um sie dann auf ein höheres Level irgendwann mal zu heben. Ja, so würde ich es, glaube ich, mal umschreiben.
Okay, also das Wort Überperformance hätte ich sonst auch noch gewählt, wenn du sagst, man platziert sich eigentlich besser, als die Gegebenheiten hergeben. Und ich habe es jetzt so verstanden, beide sitzen fest im Sattel, aber wenn, dann würde eher Kohfeldt zuerst wackeln und vielleicht vom Pferd fallen als Paul Fernie.
Ja.
Jetzt hast du schon ganz oft den Kader so angesprochen, mit dem er dann letztendlich auch diese Positionierung oder Platzierung in der Liga passieren muss oder soll. Wir haben vorher, als wir hin und her geschrieben haben, auch mit Terminfindung und so, hast du schon angedeutet, ja, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Bedenkzeit, was vor allem die Veränderungen in der Offensive angeht. Da wolltest du ein bisschen abwarten, deshalb hören wir uns heute. Und du kannst uns ja gerne mal schildern, was da bisher bei den Lilien passiert ist und was da noch passieren könnte und sollte.
Ja, also wir haben doch die Offensive verloren, kann man sagen. Wir hatten, wenn man die Phase, die in der letzten Saison lange Zeit sehr gut lief, dann war die Offensive folgendermaßen. Man hatte Liedberg und Hornby, man hatte Corridor, man hatte Richter und man hatte Marseiler und von den fünfen ist keiner da. Also Marseiler ist noch da, hat aber eben Kreuzbandriss. Die anderen haben alle den Verein wieder verlassen. Marco Richter war geliehen von Mainz, hatte hier dann durchaus auch seine guten Momente und wusste auch durchaus kämpferisch zu überzeugen, finde ich, was mich eher überrascht hat. Hat einen Moment gebraucht, bis er hier angekommen ist, aber dann war er doch gut integriert und auch ein Faktor von Torvorbereitung bis hin zu Defensivarbeit. Und klar, die bekanntesten sind höchstwahrscheinlich eben Isaac Liedberg und Fraser Hornby. Liedberg nach Gladbach gegangen, Hornby nach Wolfsburg. Das ist wirklich bitter, ihn zum Darth Vader der Liga zu verlieren. Und Corridor ist nach Nantes gegangen, also zurück in seine französische Heimat. Und alleine mit Liedberg, Hornby und Corridor haben wir 70 Tore der vergangenen 2 Jahre verloren. Das ist schon ziemlich massiv. Und das bedeutet, man muss zwangsläufig in der Offensive investieren. Man hat Stand heute Mitte Juli 8 Neuzugänge. Davon sind schon die Hälfte in der Offensive anzusiedeln. Und deshalb glaube ich auch, durch den Zuschnitt der Neuzugänge sieht man, dass man über die Flügel versuchen will, ein bisschen was zu kreieren. Florian Kohfeldt sagte, die vergangene Spielzeit hat gezeigt, Darmstadt erspielt sich entweder Tore oder die fallen nach Standards. Aber so aus 1-gegen-1-Situationen heraus war wenig Ertrag. Und das wollen sie ändern. Deshalb haben sie sich jetzt erstmal unter anderem in den Niederlanden bedient. Da haben sie einen jungen Belgier geholt von Eindhoven. Dann haben sie noch aus der 2. Liga einen Flügelstürmer geholt und haben noch mit Lance Dövestein, heißt er, auch einen überwiegend Zweit-, aber auch Erstliga erfahrenen Niederländer geholt. Zuletzt bei Sparta Rotterdam und Fortuna Sittard tätig. Der hätte wahrscheinlich am ehesten noch so Fraser Hornby-Vibes, die aufkommen können, aber sie müssen sich eben auch in der neuen Umgebung erstmal einfinden und wohlfühlen. Und jemand, den ihr kennt, ist natürlich Noah Weishaupt. Ja. Der ist tatsächlich bei uns gelandet und zwar fix, also fest, keine Laie wie zuletzt. Bei euch wusste er zu überzeugen, deshalb hatte ich auch mit Tim gesprochen für meinen Kickschuh-Blog, was er mir zu Noah Weishaupt sagen kann. Und so ein Profil findet man jetzt mit ihm oder auch mit El Kadiri, der Niederländer aus der 2. Liga in den Niederlanden. Also eigentlich, ich glaube, Marokkaner, aber Niederlande geboren und da auf Fußballer spezialisiert. Das heißt, da hat man so ein paar Wirbler über außen und versucht dann erstmal darüber sein Heil zu suchen, weil Stand jetzt fehlen uns Stoßstürmer. Also wir haben keinen einzigen, wenn man jetzt mal von Finn Lagenmacher absieht, aber keinen gelernten Stürmer, wobei Lagenmacher auch eher von anderen Positionen irgendwann mal zum Stürmer wurde und der bislang noch mit der 2. Liga-Tauglichkeit struggelt. Also das ist das, worauf es jetzt ankommt. Das hieß es auch, man braucht noch einen Sechser, man braucht noch 2 Angreifer. Und da wird bei den Lilien-Fans schon eine gewisse Unruhe zu verspüren sein, weil man sagt, ja, hier, hallo, in wenigen Wochen beginnt die 2. Liga und wir haben immer noch keinen Stürmer. Das kann ja nicht gut gehen. Also da wird der Fan mal wieder zum Nörgler und Kritiker. Aber da sagt Paul Fernie auch, Stürmer sind ja diejenigen, die im Endeffekt als letztes vom Laster fallen oder als letztes dingfest gemacht werden können. Auch das hatte er selbst gemerkt, als in der Winterpause an Hornby und an Liedberg geschraubt wurde. Da hat er sich auch standhaft erwiesen und gesagt, nee, die geben wir nicht her. Insofern, diejenigen, die Tore schießen können, sind diejenigen, die am begehrtesten sind. Deshalb wird es da auch am längsten dauern, bis man jemanden kriegt für den Preis, den man bereit ist zu zahlen. Aber damit steht und fällt so ein bisschen auch der, ja, Ausblick ist zu groß, aber so ein bisschen der Hinblick auf die neue Saison. Also da muss man schon jemanden finden, der relativ schnell funktioniert oder relativ schnell Tore schießt. Und es gelang mit Hornby und Liedberg, bei Liedberg sehr schnell, bei Hornby mit einer gewissen Anlaufzeit. Aber die zu ersetzen, wo sich einfach Automatismen auch eingeschliffen hatten und die wussten einfach, wie sie zueinander sich verhalten müssen, das wird eine Herausforderung. Da bin ich auch gespannt. Also birgt so ein bisschen das Potenzial oder die Gefahr, die wir gerade so angedeutet haben. Was ist, wenn die Saison erstmal schlecht startet? Was ist dann mit der Unruhe, die entsteht? Und was ist dann mit dem Trainer als schwächstes Glied? Deshalb, die Offensive ist im Endeffekt komplett neu. Und da müssen die Transfers tatsächlich sitzen. Der Rest der Mannschaft, der ist auch schon Veränderungen ausgesetzt auf den Außenverteidigerpositionen, aber so von hinten raus würde ich mal sagen, Innenverteidigung mit Vukotic und Pfeiffer und auch die Doppelsechs mit Akiyama und Klefisch, Schuhen im Tor, diese zentrale Achse, die dürfte erstmal unangetastet bleiben. Also hätten wir zumindest in dem wichtigen Part des Spielfelds schon mal Leute, die länger hier sind, die Zweitliga erfahren sind inzwischen, und wenn uns Magliza nicht noch nach Kaiserslautern verlässt, dann haben wir auch ihn noch an Bord gehalten und damit einen dritten zweitligatauglichen Innenverteidiger, der ja auch in der letzten Saison auf sich aufmerksam gemacht hat mit 6 Toren. Also es bleibt erstmal noch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, wo geht die Reise hin, aber die Offensive, die ist schon wirklich komplett neu und deshalb auch so ein bisschen eine Wundertüte.
Ja gut, das hat so eine Saisonvorschau ja immer an sich, dass es ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, weil man nie genau weiß, was wird passieren. Aber ich habe jetzt gelernt, es steht und fällt mit der Offensive ein Stück weit. Man kann ja auch nie garantieren, dass die Leute, die kommen, dann auch direkt einschlagen. Hast du auch schon an den Beispielen der ehemaligen Stürmer skizziert. Aber dann würde ich ganz gerne, weil du ihn ja gerade schon angesprochen hast und weil wir ihn hier schon ein Stück, also ich zumindest, schmerzlich vermissen, finde es schade, dass das damals er und der Verein sich nicht übereinander gekommen sind. Es hieß damals, wir können uns das einfach nicht leisten, Noah Weishaupt weiter hier zu beschäftigen. Was erwartest du dir von ihm?
Ja, ich glaube, ich erwarte von ihm, dass er sich und anderen beweisen will, dass die letzten 12 Monate korrigiert werden können, weil nachdem er von euch gegangen ist oder wieder zurück nach Freiburg gegangen ist, ging er zuerst nach Polen für ein halbes Jahr. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Dann ging er zu Hannover, da hat es auch nicht so richtig funktioniert. Das bedeutet, wir konnten ihn höchstwahrscheinlich nur fest verpflichten, weil er eben dieses letzte Jahr hatte, in dem er mehr oder weniger durchs Raster gefallen ist. Und deshalb erhoffe ich mir von ihm, dass er an die Zeiten bei euch anknüpft und dass er einfach auch beweisen kann, wozu er imstande ist. Also, dass er nach wie vor seine Qualitäten hat. Ich glaube, ähnlich wie Marco Richter, der letztes Jahr ja eben leihweise zu uns kam, versteht er sich höchstwahrscheinlich schon noch als Erstligaspieler oder da will er hin. Und deshalb hat er jetzt in Darmstadt die Gelegenheit zu zeigen, dass er ein Leistungsträger in einem Zweitligateam ist. Und sollte er hier überzeugen, dann hätten wir höchstwahrscheinlich ja eine Mannschaft, die ihre Punkte einfährt und die nicht sonderlich in den Rückspiegel gucken muss. Und dann könnte es ja auch bedeuten, wenn er sich hier beweist und wieder auf die Landkarte bringt, dass er dann auch im Sommer nächsten Jahres von anderen Vereinen wieder umworben wird, was dann wiederum Transfererlöse generieren könnte. Also ich erwarte, dass er einfach das letzte Jahr korrigieren will und an die Zeiten bei euch anknüpfen will. Das wäre das, was ich mir von ihm hoffe.
Das würden wir ihm natürlich auch wünschen. Hast du ihn denn jetzt in den ersten Testspielen schon spielen sehen oder ist er noch gar nicht so wirklich angekommen bei euch?
Nee, ich habe es tatsächlich noch gar nicht verfolgt, weil bislang ging es auch primär gegen, jetzt zuletzt gegen Homburg, aber das war so, dass ich noch im Büro war und nicht zum Böllenfalltor konnte, auch wenn es ein Abendspiel war, aber relativ frühes Abendspiel. Das heißt, bislang habe ich noch keine Spiele gesehen. Heute spielen sie in Waldorf, dann geht es ins Trainingslager. Das erste Spiel werde ich wahrscheinlich dann sehen, wenn sie gegen Portsmouth spielen. Also ein englischer Gegner, wie er mittlerweile immer hier in der Saisonvorbereitung auftaucht. Da bin ich gespannt. Also die Generalprobe zur neuen Saison, da werde ich mir dann erstmals ein Bild von der Mannschaft machen können und dann eben auch von ihm.
Alles klar. Und wir können uns ja auch ein Bild machen, wenn wir am 9. Spieltag zu Gast sind. Dann würde ich auch, wenn du zum Sportlichen nichts mehr hast, langsam ins Backstage überwechseln. Oder gibt es noch was, was wir zum Kader oder zum sportlichen Bereich wissen müssen?
Nee, ich war so frei, in den Monolog überzugehen und ich glaube, ich habe meine Punkte tatsächlich gemacht, vielleicht vom Marktwert. Auch das ist jetzt noch so ein bisschen ein Muster ohne Wert. Auf transfermarkt.de mögen die Werte manchmal einfach auch so sein, wie sie sind. Ob das dann sonderlich belastbar ist, who knows. Aber da liegen wir derzeit auf Platz 9. Deutlich hinter solchen Teams wie Kiel und Nürnberg, auch in einem KSC vor uns wäre, stand jetzt der FCK auf Platz 8. Also der Abstand von uns zu Kaiserslautern, der nur einen tabellarischen Platz beträgt, ist aber vom Marktwert so groß wie der Abstand von uns zu Platz 16 von Bielefeld. Also das zeigt, im Moment haben wir eher ein Team, das aus ein paar Routiniers besteht. Da haben wir auch jetzt Christopher Lannert gestern noch von Bielefeld geholt oder davor auch Kleinhansel, der vertragslos war, davor bei Kaiserslautern. Das heißt, man hat so ein paar Zweitliga-erfahrene Leute geholt. Gerade der Belgier oder auch der jüngere Marokkaner, die sind dann eben noch ein anderes Altersniveau und damit vielleicht noch nicht vom Marktwert so, wo sie hingehen könnten. Wenn wir einen Stürmer haben, dann wird er wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein, dann ist der Marktwert wieder korrigiert. Also da ist alles so ein bisschen im Fluss und manchmal kommt es mir auch vor wie so eine Spielerei, der Marktwert. Aber ich glaube, dann können wir tatsächlich das Sportliche an der Stelle abbinden.
Dann machen wir das doch und wechseln in den Backstage-Bereich und du kannst uns erzählen, was es denn so hinter den Kulissen in der Fanszene unter den Fans, was da so diskutiert wird.
Also wie vorhin schon kurz angedeutet, die größer werdende Unruhe bezüglich des ausbleibenden Stürmers, das ist tatsächlich das, was hier viele umtreibt und jemand, der ein bisschen schnell unruhig wird, der lässt sich hier auch ein bisschen mitreißen. Also das ist das, was in den Foren schon immer wieder deutlich wird. Wir hatten jetzt auch zuletzt die Dauerkarten wurden gezahlt und das hat sich auch auf meinem Konto gut bemerkbar gemacht, weil der Junior von mir ist jetzt auch mit einer Dauerkarte dabei. Also die Ticketpreise ziehen an, das gefällt auch nicht jedem im Umfeld, aber ich glaube, mittlerweile haben wir ein gewisses Niveau erreicht. Das ist einfach dann schon so, dass ein Stadionbesuch auch ins Geld gehen kann. Also das wird auch immer mal wieder diskutiert, aber ist jetzt kein Riesenthema. Ansonsten, was vielleicht personell noch wichtig ist zu wissen, wir hatten hier jahrelang den Rüdiger Fritsch als Präsidenten, der über 10 Jahre im Amt war und in seine Amtszeit fiel eben auch die sportlich erfolgreichste Zeit der Lilien, verbunden eben mit der neuen Geschäftsstelle und dem neuen Stadion. Also da hat er wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit begleitet und sein Nachfolger seit Oktober ist einer der Vizepräsidenten, Markus Pfitzner. Und der stammt tatsächlich auch aus der Fanszene, also nicht aus der aktiven Fanszene, aber er hat immer ein offenes Wort für die aktive Fanszene und ging schon, da gibt's ganz schöne Bilder und Fotos, Anfang der 1980er Jahre als junger Bub ist er so als laufende Werbebande durch die Stadt gelaufen, um auf die Heimspiele hinzuweisen und doch dafür zu animieren, da hinzugehen. Seinerzeit dann eben zweite Liga und der hat diverse Positionen schon im Verein angenommen, vieles auf ehrenamtlicher Basis und ist dem Verein also sehr, sehr emotional verbunden. Da konnte ich ihn zuletzt mal noch mal kurz sprechen, weil ich das Eröffnungsinterview für den Lilienkurier, also für das Stadionmagazin mit ihm machen konnte und dann jetzt zuletzt bei einer Veranstaltung ihn noch mal kurz gesprochen. Ich glaube, das ist für ihn schon emotional herausfordernd, jetzt die Rolle und Verantwortung auch eines Präsidenten zu haben, selbst wenn er jahrelang im Präsidium Mitglied war, aber das ist schon was auch etwas mit einem macht, der plötzlich in so einer Verantwortung steht. Aber es ist dennoch gut zu wissen, dass man so eine Personalie jetzt in der Position hat, weil Rüdiger Fritsch hatte auch einen Darmstadt-Bezug, aber weil es doch eher von außen kommt und Markus Pfitzner jetzt aktuell ist einfach schon mit einer gewissen Lilien-DNA gesegnet und ist jetzt eben derjenige, der vorne steht und der auch ein paar Themen versucht anzustoßen. Jemand, der das Böllenfalltor besucht, der steht in einem Eck als Gästefan der Gegengerade und dann gibt es zur Linken so eine geduckte kleine Südtribüne, auf der die aktive Fanszene steht und da hat er ins Spiel gebracht, dass man doch tatsächlich darüber nachdenkt und zwar nicht nur nachdenkt, sondern auch gewisse Informationen einholt und versucht hier einen Neubau hinzuzimmern, also dass die immer noch aus Stahlrohrtribünen aufgebaute Süd, die im Gegensatz zu den anderen Tribünen sehr geduckt daherkommt, dass man die tatsächlich durch einen Neubau ablöst, was natürlich auch gut geplant sein will, auch finanziell gut geplant sein will, aber das könnte dazu kommen und er hatte auch ein Genossenschaftsmodell ins Spiel gebracht. Bei dem Interview mit mir damals wollte er noch nicht so recht ausführen, was er darunter verstehen würde. Mhm. Aber er hat es jetzt zuletzt nochmal auch im Kontext der Südtribüne erwähnt, auch da wieder ohne ins Detail zu gehen. Aber vielleicht ist es ja so ein bisschen eine Parallele zu euch, dass man auch da versucht, sich über so ein Modell im Schulterschluss mit den Fans Möglichkeiten zu verschaffen.
Ja.
Who knows? Also das wäre Wo man gerne mal drauf achten kann. Da wird es jetzt nicht mit Riesenschritten vorangehen, aber zumindest hat er es erstmal behutsam aufs Tablett gebracht und im Hintergrund auch schon mit der technischen Machbarkeit erste Ergebnisse erzielt. Und jetzt geht es eben um die finanzielle. Und dann, weil wir ja in einem Wohngebiet das Stadion haben, gilt es auch, die Nachbarn immer noch ins Boot zu holen. Da sieht er aber durchaus gute Chancen, da was zu bewerkstelligen. Und das dritte Thema, was vielleicht noch ist, ist das Nachwuchsleistungszentrum. Das ist auch was, was weiter nach vorne gebracht werden muss, weil die Ergebnisse der U17 und U19, die sprechen nicht so für sich. Also da ist viel Luft nach oben. Gleichwohl hat man eben mit Frankfurt oder Mainz oder Hoffenheim auch Teams drumherum, die irgendwann auch auf Talente zugehen und sagen, bei uns hast du doch nochmal andere Möglichkeiten. Also man befindet sich im Wettbewerb und ist aber nicht so hundertprozentig wettbewerbsfähig und versucht aber auch die Möglichkeiten an dem Standort, an dem das NLZ ist, weiter zu verbessern. Dennoch ist da Luft nach oben. Ja, und in Summe rund um das Profiteam herum ist das Staff enorm gewachsen. Also es gibt mehrere Athletiktrainer oder Trainer, die gewisse Gruppen im Blick haben, um besseren Schlüssel von Betreuung zu Spieler hinzukriegen. Und auch das zeigt wieder, wo ich eingangs oder währenddessen ein bisschen drüber gesprochen habe, dass eben Fernie und auch Kohfeldt schon dabei sind, den Verein zu professionalisieren und auch sicherlich nicht verlegen sind, den Finger in die Wunde zu legen. Aber das Präsidium wollte andere Wege gehen oder eben den Verein weiterentwickeln und dann haben sie jetzt eben auch solche Leute an Bord, die sie an der Stelle auch challengen.
Okay, also durchaus einige vielleicht Parallelen zu uns, also dann mit dieser Idee der Genossenschaft. NLZ ist bei uns ja auch ein großes Thema, da wird ja auch gerade viel gebaut bei uns und wir nehmen ja genau wie ihr dann an dieser U21-Bundesliga teil.
Auch das, ja. Also da hatten wir noch so einen Zwischenstep, weil wir unsere zweite Mannschaft vor Jahren abgemeldet hatten, wie viele andere Vereine auch. Vor 2 Jahren hat man dann ein Top-Talente-Team ins Leben gerufen. Also es ist im Endeffekt dann eine neue zweite Mannschaft, die aus ganz wenigen erfahrenen Spielern besteht und überwiegend aus U19 und U17-Spielern sogar. Und die spielen in der Oberliga Hessen. Also 5. Liga, waren am Anfang sehr gut. In der letzten Saison haben sie eher nach hinten gucken müssen. Also es war von Thorsten Liebknecht, glaube ich, ziemlich mitgetragen und getrieben, dass man eben versucht, doch Leute, die im Kader keine wirkliche Rolle spielen und auch die Verbindung von NLZ zum Profitum irgendwie besser zu kombinieren, dass man deshalb dieses Top-Talente-Team braucht. Und ich glaube, es muss sich da auch erst noch beweisen. Zumindest spielen sie jetzt eben Oberliga da auch gegen Leute, die wissen, wie der Hase läuft. Und das von dir erwähnte Projekt, da jetzt in so eine Art von Liga einzusteigen, da hatten sie sich auch dafür angemeldet. Wobei mir offen gestanden nicht so ganz klar ist, wie das dann Hand in Hand geht. Aber da habe ich einfach zu wenig ein Augenmerk drauf gehabt bis heute.
Du, das geht mir ähnlich. Ich beobachte das auch so ein bisschen aus der Ferne. Ich würde sagen, auch in Anbetracht der Zeit, die wir schon sprechen, kommen wir langsam mal zum Abschluss, zur Zugabe und natürlich auch der Frage, welchen Song du uns mitgebracht hast heute Abend, der die kommende Saison der Lilien beschreiben könnte.
Ja, ich habe da gestern etwas länger mit zugebracht, habe meine alten Playlists so ein bisschen durchgeguckt und dachte mir, wenn ich hier schon bei einem Podcast aus Hamburg zu Gast bin, dann würde ich doch eher mal gucken, was da so Hamburg zu bieten hat. Und da gibt es tatsächlich ein paar anschlussfähige Lieder auch. Ich hatte 3, werde mich am Ende für 1 entscheiden, will aber dennoch alle 3 mal kurz benennen. Also zum einen 5 Sterne Deluxe, dein Herz schlägt schneller, weil man, glaube ich, jetzt einfach mit diesem rund erneuerten Team sagen kann, schneller schlagen wird es automatisch, entweder weil es einfach gar nicht so richtig ins Rollen kommt oder weil es erfreulicherweise schnell funktioniert. Das zweite wäre Tomte, die Schönheit der Chance, eben auch neues Spiel, neues Glück oder neues Team, neue Chance. Und da wird ja auch im Liedtext davon gesprochen, dass nicht die Sonne, die untergeht, sondern die Erde, die sich dreht. Also auch dieser Perspektivwechsel, den gerade viele Fans haben, so ein bisschen nervös zu werden, dass man dann vielleicht einfach ein bisschen Zeit geben muss und nicht alles schlecht sehen muss. Aber ich habe mich dann tatsächlich für ein Lied entschieden, nämlich von Blumfeld, Verstärker. Und auch da die Neuen als Verstärkungen, aber auch als die Verstärker des Teams, die dazu beitragen müssen, dass das Team in die Spur kommt, dass es schnell wettbewerbsfähig ist. Und auch hier gibt es ja eine Zeile, wie jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Und das ist so ein bisschen anschlussfähig an das, was ich zu Florian Kohfeldt sagte oder auch zu Paul Fernie, die einfach den Verein nicht im Stillstand verharren lassen wollen, weil Stillstand wäre Rückschritt oder irgendwann auch Abstieg. Und deshalb wollen sie den Verein weiterentwickeln, wollen ihn challengen, wollen den einengenden Raum nichts, sondern wollen die Türen öffnen. Und deshalb Blumfeld Verstärker, auch wenn es ein bisschen in die Ecke gedacht ist.
Alles gut. Ich glaube, die Herleitung ist klar geworden. Das landet dann auf jeden Fall dann auch auf der begleitenden Playlist zu dieser Saisonvorschau.
Wunderbar.
Dann bleiben eigentlich nur noch, wie es auch sonst immer der Fall ist, die berühmten letzten Worte. Hast du noch irgendwas, was du uns hier mitgeben möchtest, bevor wir dann alle ganz gespannt sind, wie die kommende Saison laufen wird?
Ja, da bleibe ich auch wieder musikalischen. Also jeder kennt ja inzwischen deutschlandweit das Lied, das bei den Lilien gespielt wird, wenn ein Tor erzielt wird oder auch vor dem Spiel die Sonne scheint, auch wenn es der Liedtitel gar nicht so ist, aber die Sonne scheint, weiß jetzt, glaube ich, jeder, was gemeint ist. Ich wünsche einfach unseren beiden Vereinen, dass in der nächsten Saison möglichst oft die Sonne scheint.
Dem kann ich nur beipflichten und mein Favorit, was die musikalische Auswahl bei den Lilien angeht, ist eher Allez les Bleus.
Genau, Allez les Bleus ist auch immer gern gesehen. Also da kenne ich auch den Liedschreiber. Auch ein wilder Typ, also super. Ja, ein Original.
Das noch der Vollständigkeit halber. Gut, Matthias, dann danke dir erstmal und komm noch gut durch den Sommer und bis dahin, ciao.
Tschüss, danke für die Einladung.